Syphilis, Tripper oder Chlamydien. Jeden Tag stecken sich weltweit rund 1 Million Menschen mit einer solchen sexuell übertragbaren Krankheit an. Und die Zahlen steigen. Fachleute sprechen sogar von einer unsichtbaren Epidemie. So nahm zwischen 2010 und 2019 allein die Zahl der Syphilisfälle in Europa um ganze 87% zu. Doch woran liegt es, dass diese Krankheiten, die durch ein so einfaches Mittel wie ein Kondom verhindert werden können, so stark zirkulieren? Wie gefährlich sind diese Erkrankungen heute noch und was kann jeder selbst tun, um sich zu schützen? All diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge von Ist das gesund? Mein Name ist Sonja Krause und ich begrüße euch ganz herzlich zum Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Und ganz herzlich begrüße ich auch unseren heutigen Experten, Herrn Dr. Bernhard Haas. Herr Dr. Haas ist Facharzt für Innere Medizin am Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaften. Er ist außerdem Spezialist für Infektionskrankheiten und Experte für HIV. Herr Dr. Haas, ich habe schon eingangs gesagt, Fachleute und Fachgesellschaften beobachten mit Sorge, dass die Zahlen der sexuell übertragbaren Infektionen seit Jahren ansteigen. Da gibt es zum Beispiel Zahlen vom Europäischen Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, das ECDC. Und für das Jahr 2022 vermeldet eben dieses Zentrum, dass die Fälle im Vergleich zum Jahr davor deutlich angestiegen sind. Bei Gonorrhoe, also was wir auch Tripper nennen, ein Anstieg um 48%, bei der Syphilis ein Anstieg um 34% und auch die Chlamydienerkrankungen sind um 16% angestiegen. Und das, obwohl ja die Übertragung eigentlich relativ einfach zu verhindern wäre. Woran liegt es denn jetzt, dass die sexuell übertragbaren Krankheiten so einen Aufschwung erleben?
Ja, sehr geehrte Frau Krause, vielen Dank mal für die Einladung und auch für die Gelegenheit, hier über das wirklich sehr, sehr wichtige Thema sexuelle Gesundheit sprechen zu können. Denn sexuelle Gesundheit ist sexy und das gehört immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Denn beim intimen Zusammensein werden nicht nur Liebe und Zärtlichkeiten ausgetauscht, sondern auch möglicherweise Krankheitserreger. Und wir kennen mehr als 30 verschiedene Bakterien, Viren oder Parasiten, die bei Geschlechtsakten übertragen werden können. Manche davon können auch von Mutter zu Kind weitergegeben werden, entweder während der Schwangerschaft oder auch während der Geburt oder beim Stillen. Wichtig ist, dass sozusagen der Hauptanteil der STIs auf 8 Erreger zurückzuführen sind und einzugrenzen sind. Und die sind für die hohen Zahlen, die sie auch jetzt gebracht haben, sozusagen hauptverantwortlich. Von diesen 8 sind 4 derzeit sehr gut heilbar und das sind alles bakterielle Geschlechtskrankheiten. Wie schon von Ihnen erwähnt, die Syphilis, die Gonorrhoe, Chlamydieninfekte, aber auch Trichomonaden, das ist im strengen Sinn keine Bakterien, aber ist eine sehr, sehr gut behandelbare Erkrankung. Die anderen 4 sind Virusinfekte. Bei Viren wissen wir das schon, da sind die Behandlungsmöglichkeiten immer etwas eingeschränkter und schwieriger. Aber wir haben den großen Vorteil, dass es bei manchen davon Impfungen gibt. Ich zähle sie nochmal auf. Wir haben hier die Hepatitis B. Mhm. Die kennen viele als infektiöse Gelbsucht, ist aber in den Köpfen nicht so auch als Geschlechtskrankheit verankert.
Das stimmt,
wichtig,
ja.
Gleich hier mal gesagt, Hepatitis B ist eine impfpräventable Erkrankung und die Hepatitis B-Impfung ist bei uns auch im normalen Kinderimpfplan sozusagen immer drinnen. Es geht nur darum, dass das auch die in dem Bewusstsein ist, Hepatitis B gehört irgendwann überprüft, möglicherweise aufgefrischt, aber dass man halt weiß, die Hepatitis B kann natürlich auch in einem sexuellen Kontext sehr, sehr, sehr effizient übertragen werden.
Würde man jetzt nicht denken, ne, im ersten Moment. Nein, also hätte ich jetzt auch nicht dazu gezählt.
Erwähne ich es auch hier. Ja. Und zahlenmäßig natürlich ist es wirklich eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Weltweit gesehen natürlich. Eine zweite sehr, sehr häufige Virusinfektion ist Herpes simplex. Wir wissen, Herpes simplex gibt es an den Lippen, gibt es aber natürlich auch als HSV.
Also die Fieberblase, genau. Klassischer, ja.
Gibt es aber auch als HSV2, vor allem im Genitalbereich. Und hier kann es wirklich sehr, sehr lästige Infektionen machen, weil die sehr häufig rezidivieren, das heißt immer wiederkehrend auftreten. Natürlich auch Schmerzen und Juckreiz auslösen und natürlich in dem Bereich extrem unangenehm, das ist auch an Lippen wahrscheinlich unangenehmer, aber in manchen Bereichen natürlich noch unangenehmer sind. Hier gibt es keine Impfung, aber es gibt eigentlich eine sehr, sehr gute unterdrückende Behandlung in der akuten Phase. Das heißt, hier gibt es Medikamente, die die Replikation von HSV sehr, sehr gut beeinflussen können. Zahlenmäßig, das nächste Virus ist HIV, das humane Immundefizienzvirus. Darüber werde ich dann später noch ein wenig extra sprechen. Und natürlich auch wichtig, die humanen Papillomviren, HPV. HPV ist auch sozusagen immer wieder in den letzten Jahren bei uns im Gespräch gewesen, weil natürlich es auch gegen HPV eine sehr, sehr effiziente Impfung gibt, die auch in Österreich im Gratis-Impfprogramm oder im kostenlosen, im kostenlosen Impfprogramm enthalten ist, aber bislang von der Bevölkerung, / Jugendlichen, nicht sehr, sehr gut angenommen wurden, ist aus verschiedenen Gründen. Es gibt jetzt so Nachholbestrebungen mit man hat das Alter, die Altersgruppen, für die eine kostenfreie Impfung noch ermöglicht wird, nach oben immer wieder erhöht und auch ältere Gruppen sozusagen wieder eingeladen, am kostenfreien Impfprogramm teilzunehmen. Warum ist das so wichtig? Weil HPV ist der häufigste Erreger für sehr, sehr viele Karzinome.
Krebserkrankungen.
Vor allem Krebserkrankungen im Genitalbereich. An allererster Stelle muss hier natürlich der Gebärmutterhalskrebs bei Frauen genannt werden, der sozusagen wirklich eine der häufigsten Krebserkrankungen ist. Aber es gibt auch Papillome, das sind Warzen, Feigwarzen. Aber es gibt auch Krebserkrankungen im Rachenbereich, die durch HPV ausgelöst werden können. Und natürlich auch im Analbereich. Also es gibt eine Vielzahl natürlich, aber nur die wichtigsten habe ich jetzt aufgezählt. Und wiederum abschließend muss man das noch einmal betonen, es gibt eine hocheffektive und bis zu einer gewissen Altersgruppe auch kostenfreie Impfung bei uns.
Und diese Impfung schützt tatsächlich vor Krebs. Vielleicht muss man das auch nochmal auf den
Punkt
bringen.
Diese Impfung ist Impfung, die natürlich früh genug verabreicht, weil der Zeitraum von Infektion mit diesen Viren bis zum Ausbruch der Krebserkrankung ist bei HPV Jahrzehnte. Also im Schnitt. Es gibt immer Extrafälle oder Sonderfälle, wo es in einem anderen Zeitfenster passiert. Aber im Durchschnitt sprechen wir hier von Jahrzehnten. Deshalb macht auch die bei uns etablierte Früherkennung sehr viel Sinn. Im Sinne einer jährlichen Untersuchung bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt mit einer Abstrichentnahme, wo bis dato eigentlich immer nur die veränderten Zellen angesehen worden ist und wo man jetzt auch seit einigen Jahren auch die Zellen, die entnommenen, direkt auf das Vorhandensein von HPV-Viren, also humane Papillomviren, untersuchen kann und sagen, ich habe mich mit diesem Virus infiziert und damit habe ich ein viel, viel höheres Risiko, später einmal oder in welchem Zeitraum auch immer, eine Krebserkrankung in diesem Bereich zu entwickeln.
Kann ich dann noch was machen? Also wenn ich mich schon mit HPV infiziert habe?
Das ist eine gute Frage. Eine sehr, sehr komplizierte Antwort ist die Folge. Ja und nein. Mhm. Also die Kurzversion ist, es gibt sehr viele verschiedene HPV-Subtypen, über 100. Und es gibt Impfungen, momentan eine nonavalente, also eine Impfung, die 9 verschiedene HPV-Stämme umfasst. Und je nachdem, mit welchen dieser Stämme ich schon sozusagen infiziert bin, kann ich mich mit einer Impfung gegen die anderen natürlich noch schützen. Aber die Frage ist nur sehr komplex zu beantworten.
Gut, nehmen wir uns auf für ein eigenes Thema, einen eigenen Podcast, genau. Jetzt habe ich das eingangs schon gesagt, eigentlich sind ja sexuell übertragbare Krankheiten relativ einfach zu verhindern. Man müsste, so denkt man sich das halt, ja einfach nur ein Kondom benutzen. Oder ist das ein bisschen zu einfach gedacht?
Ja, da haben Sie recht, wenn Kondome korrekt und auch regelmäßig benutzt werden, dann schützen sie sehr effektiv vor STIs.
Da muss ich Sie jetzt ganz kurz unterbrechen. STIs ist quasi die englische Abkürzung für sexuell übertragbare Krankheiten.
Genau, und der Unterschied ist auch bei Krankheiten, also das war früher auch immer die Bezeichnung STD, Sexual Transmitted Diseases, und man hat aber sozusagen auch im Sprachgebrauch das Wort geändert auf STI, auf Infection, weil es natürlich auch hier asymptomatische Infektionen, das heißt reine Infektionen im Genitalbereich geben kann, die mit keinen beziehungsweise sehr, sehr, sehr geringen Symptomen nur einhergehen, sodass sie oftmals von Betroffenen nicht bemerkt werden.
Verstehen.
Und deshalb ist sozusagen der Terminus STI der quasi korrekteste, weil er nicht unbedingt auch gleichzeitig Symptome benötigt, die eine Krankheit per Definition haben müsste.
Perfekt. Gut, dann haben wir das auch erklärt. Kommen wir zurück zum Kondom.
Zum Kondom zurück.
Genau.
Wir haben gesagt, also Kondome schützen sehr, sehr effektiv, wenn richtig benutzt und auch dauerhaft, also regelmäßig sozusagen bei Sexualkontakten angewendet. Aber Kondome können nur vor Erkrankungen schützen, die auch wirklich über Genitale übertragen werden. Und da ist es wichtig zu erwähnen, dass es auch extragenitale STIs gibt. Mhm. Und vor allem, wenn diese Erkrankungen an Stellen außerhalb der Geschlechtsorgane auftreten und dort auch Geschwüre machen. Das klingt jetzt sehr, sehr kompliziert, aber das kann natürlich bei einer Syphilis, ist es schnell erklärt. Eine Syphilis kann einen Schanker, so heißt es, einen Weichenschanker, also ein Geschwür, an einer Region, oftmals schon im Genitalbereich, aber nicht unbedingt wirklich im Genitale, sondern am Schamhügel oder bei Männern am Hodensack oder wo auch immer auftreten. Und da ist natürlich jetzt auch nicht direkt
vor Ort.
Ein Kondom nicht vor Ort. Ja, okay. Und wenn es nicht vor Ort ist, kann es auch nicht schützen sozusagen. Das ist sozusagen die Ausnahme. Das gilt auch für HSV, also für Herpes Simplex Infektionen, die natürlich auch
an anderen Körperstellen
knapp
zum Beispiel
neben den Genitalien auftreten können. Weiters ist auch noch zu erwähnen, dass wir jetzt natürlich auch andere Erkrankungen hatten, vor allem sogenannte Emerging Infectious Diseases, wie zum Beispiel Mpox, die ja auch über sehr, sehr intimen Kontakt / Reiben von Haut oder Haut-zu-Haut-Kontakt übertragen werden können. Und da ist ja natürlich auch nicht überall ein Kondom vor Ort, aber es ist natürlich auch eine sexuell übertragbare Erkrankung. Und dann als Ausnahme aber nur noch zu erwähnen, also Ebola oder Zika, die sind auch jetzt, haben über die Möglichkeit, dass sie über Samenflüssigkeit übertragbar sind, sozusagen auch als wirklich nur kleiner Bereich, aber auch müssten sie in der Liste der STIs sozusagen gelistet werden.
Verstehe. Also Kondomgebrauch, haben wir schon gesagt, schützt eigentlich gut, aber schützt auch nicht vor allem. Ja, aber Sie haben es ja schon angesprochen, man muss es halt auch regelmäßig verwenden. Gibt es denn da eine Veränderung, die Sie auch beobachten oder die man beobachtet im Sexualverhalten, dass man eben nicht mehr so unbedingt daran denkt, sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen? Also gibt es da so Verhaltensveränderungen, die man beobachtet als Ursache für diesen massiven Anstieg auch der Erkrankungen?
Okay, also für den Anstieg der Zahlen sozusagen, wie Sie ihn jetzt erwähnt haben, gibt es einige Erklärungen. Also man sagt sozusagen, das ist jetzt wirklich so ein Anstieg, dass es quasi fast wie eine unsichtbare neue Epidemie ist. Und hier gibt es quasi als eine Erklärung immer, weil die Corona-Pandemie muss für vieles herhalten, auch sozusagen als Erklärungsversuch die Corona-Pandemie, weil man schon feststellen konnte, dass während der Pandemie wurde nicht nur weniger auf STIs getestet, hat sozusagen den Testschwerpunkt auf andere Krankheiten gelegt gehabt, damals, wie wir wissen. Aber sozusagen STIs sind durch Herunterfahren von anderen Teilen der Gesundheitssysteme sozusagen oftmals weniger getestet worden. Und es haben zu diesem Zeitpunkt auch wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad weniger Intimkontakte mit häufigen Wechseln der Partner oder sowas stattgefunden. Das wurde dann sozusagen mit Beendigung der Maßnahmen nachgeholt sozusagen, sowohl das häufiger miteinander schlafen als auch die Testungen sozusagen auf STIs, wenn wieder alle Möglichkeiten offen waren. Aber das macht nur einen Teil aus und erklärt sicherlich nicht den gesamten unter uns schon seit längeren Jahren bestehenden ständigen Anstieg der STIs. Mhm. Ein anderer Grund, der immer häufig sozusagen in der Literatur auftritt oder aufscheint und der auch nachvollziehbar ist, ist der Gebrauch von Dating-Apps, die sozusagen vor Jahrzehnten noch gänzlich unbekannt waren. Mhm. Und heutzutage, Studien zufolge, werden sehr, sehr viele Sexualkontakte durch Dating-Apps angebahnt. Und in diesem Kontext kommt es natürlich sehr viel effizienter und schneller und häufiger gleich zu einem Intimkontakt, als wenn ich oldschool-mäßig jemanden an der Bar anspreche oder sonst irgendwie. Also das ist ein anderer Prozess sozusagen, weil wenn sich schon vorher auf der Dating-App die beiden über gewisse Grunddinge des Zweckes des Treffens einig sind oder Einigkeit herrscht, dann, also kann man sagen, geht es auch wahrscheinlich schneller zur Sache.
Das heißt, man kommt leichter und einfacher zu relativ vielen Sexualkontakten. Dadurch steigt auch das Risiko dafür, dass man sich da mit Krankheiten anstecken kann.
Genau. Man kann es so sagen, dass einfach das auch hier das Netzwerkverhalten wie ich in einem sozialen Kontext meine Netze bespiele, hat sich geändert sozusagen oder hat neue Dimensionen erfahren. Es bleiben die alten natürlich auch noch da, aber es ist ein zusätzlicher Faktor hinzugekommen. Und dadurch, wie Sie gesagt haben, ergeben sich schnellere und neuere und auch Kontakte mit mehreren Partnern, die dann leichter sind. Und also man hat sozusagen höhere Anzahl an Sexualpartnerinnen und Partnern. Und was auch zugenommen hat, ist sozusagen die Verwendung oder der Gebrauch von Drogen jeglicher Art. Müssen nicht IV-Drogen sein, andere, sage ich mal, Mind-Opening-Substanzen, die verwendet werden, auch im Kontext eines oder im Kontext des Sexualverhaltens oder von Sexualakten.
Und dann sinkt natürlich so die Risikohemmschwelle ein bisschen.
Da sinkt die Risikohemmschwelle für diesen Akt, dass ich jetzt Sexualakte vorwiegend unter dem Gebrauch von Drogen ausführe. Gibt es auch einen eigenen Fachterminus und in der Medizin, das nennt sich Chemsex. Das heißt, dass ich unter gewissen Substanzen meine sexuelle Akte vollziehe.
Chemsex im Sinne von Chemical.
Ja, genau. Und hat einen extrem hohen Suchtfaktor. Und also ist auch wieder, wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, wenn man lang darüber reden kann und müsste. Aber ist oftmals für die Betroffenen, weil mit einem hohen Suchtfaktor haftet sozusagen wirklich eine Einbahnstraße in eine oft nicht sehr günstige Situation und Konstellation. Aber wie Sie schon gesagt haben, unter dem Einfluss von, sage ich jetzt mal, Drogen jeglicher Art, aber auch natürlich reichlich Alkoholkonsum, sinkt sozusagen die Hemmschwelle und steigt damit vice versa die Risikobereitschaft. Und mit steigender Risikobereitschaft habe ich natürlich auch häufiger sozusagen das Endergebnis, dass sozusagen dann beim Sexualakt auf das Kondom verzichtet wird.
Ja, Chemsex haben Sie jetzt erklärt, dass das auch dazu führt, dass man eben risikoreicheres Verhalten bei Sexualkontakten an den Tag legt. Das klingt jetzt so, als wäre das vor allem ein Thema von jüngeren Menschen. Bestätigt das die Statistik, dass das vor allem der Anstieg vor allem bei jungen Menschen zu beobachten ist?
Nicht unbedingt, weil das Gefühl von Sicherheit kann sehr, sehr trügerisch sein und das ist vom Alter unabhängig. Jüngere Erwachsene, das kennen wir, wenn man sich unbesiegbar fühlt sozusagen, die fühlen sich unverwundbar aus einer Vielzahl von Gründen und zeigen ein höheres Risikoverhalten, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch sozusagen bei im normalen Leben und bei Sexualkontakten. Aber auch, und das ist wichtig, bei älteren Personen ist auch ein Anstieg der Infektionen zu beobachten. Hintergrund sind auch hier wieder zumindest einerseits steigende Scheidungsraten, die auch immer kontinuierlich zugenommen haben, und die Verfügbarkeit von Viagra oder anderen Substanzen, die es sozusagen auch dann Männern in höherem Alter wieder ermöglichen, sexuelle Kontakte wirklich aktiv zu vollführen. Und auch hier gibt es ein fehlendes Risikoempfinden. Das heißt, man hat nicht das Risiko, dass ich jetzt bei einem Sexualkontakt eine STI akquiriere, an das denke ich nicht. Und der in früheren Zeiten vielleicht vorherrschende Grund, ein Kondom zu benutzen, war sozusagen die Verhinderung einer Schwangerschaft. Und wenn das ab einem gewissen Alter sozusagen nicht mehr das im Vordergrund stehende Thema ist, dann gibt es keine sozusagen Überlegung mehr, warum ich eigentlich ein Kondom verwenden sollte. Und deshalb gibt es in diesem Alterssegment dann auch einen oder ist ein starker Anstieg sozusagen an STIs zu verzeichnen gewesen.
Sehr spannend. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, das, glaube ich, sehr viele so als erstes mit dem Thema sexuell übertragbare Krankheiten verbinden, nämlich zu HIV. Wie ist denn da so die Entwicklung der letzten Jahre zu beschreiben? Also man hört es ja immer, dass HIV durch die besseren Behandlungsmöglichkeiten auch ein bisschen seinen Schrecken verloren hat. Aber vielleicht blicken Sie ja mal auch als HIV-Experte so zurück auf die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Wie hat sich denn diese Pandemie, was man ja nicht mehr so nennt, aber was es auf jeden Fall ist, auch verändert? Oder wie hat sich der Umgang damit verändert und auch die Behandelbarkeit?
Ja, Frau Krause, Sie wissen, dass HIV sozusagen mein Ursprungsgebiet und auch die Eintrittspforte sozusagen in die Infektiologie war. Und deshalb ist es natürlich ein wichtiges Thema, auch das sozusagen zu behandeln. Ich habe ein Leben lang sozusagen gegen HIV-AIDS und aber auch die damit verbundene Stigmatisierung gekämpft und tue es hoffentlich auch noch immer. Und 1993 als junger Arzt zum ersten Mal einen Menschen mit HIV behandelt. Und in den folgenden Jahren musste man und musste auch ich mit ansehen, wie zahlreiche damals meist sehr junge Patienten, aber auch Patientinnen durch die Folgen vom HIV-Virus starben. Das kommt heute zum Glück wirklich nur mehr sehr, sehr selten vor, aber es kommt vor, und das ist auch wichtig, es kommt vor, dass auch heute noch Patientinnen und Patienten an HIV sterben, wenn sozusagen die Diagnose sehr, sehr spät gestellt wird. Es gab natürlich in den letzten Jahrzehnten bahnbrechende Innovationen in puncto HIV-Therapie. Die wird auch antiretrovirale Therapie genannt, also kurz Bezeichnung ART für antiretrovirale Therapie. Und damit ist HIV in, sage ich jetzt mal, in manchen Orten auf der Welt unter Kontrolle. Mhm. Das sind die Zahlen relativ stabil und die Fallzahlen sind nicht extrem besorgniserregend, womit es wieder dazu kommt, was Sie angesprochen haben, es aus den Medien draußen ist, dieses Thema, und damit auch immer sozusagen der Faktor Angst und Schrecken ein wenig damit Jahr zu Jahr verloren geht.
In Österreich ist das ja auch so, ne?
In Österreich ist es auch so. Also in manchen Teilen der Erde sind die Fallzahlen relativ stabil, mit Schwankungen natürlich, mit Österreich als kleinem Land, aber ja. In Osteuropa und Zentralasien schaut die Sache ganz gänzlich anders aus. Hier kam es und kommt es nach wie vor zu sehr, sehr starken Anstieg, auch von HIV-Neuinfektionen in quasi sehr, sehr breiten Bevölkerungsgruppen.
Okay? Weil es dort die Therapie nicht so gibt wie bei uns.
Die Therapie ist verfügbar, ich sage jetzt wieder absichtlich offiziell verfügbar. Das heißt, sie wird von den staatlichen Gesundheitseinrichtungen also besorgt und auch zur Verfügung gestellt. Wie dann die Verteilung im Land und wie der Umgang mit den Menschen, die mit HIV in diesen Ländern leben, ist wieder ein anderes Kapitel. Und da kann natürlich Stigmatisierung und Diskriminierung einen großen negativen Beitrag sozusagen in diesem Sinne leisten, dass die Leute sozusagen entweder von der Therapie erst recht wieder ferngehalten werden, es ihnen die Therapie vorenthalten wird oder halt mit sehr, sehr viel Hürden nur der Zugang ermöglicht wird. Und dann muss man auch dazu sagen, dass es auch Länder gibt in diesem Bereich, in Osteuropa, wo durch Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen natürlich auch eine Disruption des Gesundheitssystems zu verzeichnen war und ist und damit eine Versorgung, eine ständige, ununterbrochene Versorgung mit Medikamenten und auch diagnostischen Maßnahmen natürlich ein sehr, sehr, sehr erschwert wird.
Schwieriges Thema. Sehr.
Und damit steigen in diesem Bereich überall oder sind und steigen nach wie vor die Fallzahlen sehr, sehr stark an. In den in den Bereichen mit einem hohen Einkommen, in den Ländern mit einem hohen Einkommen, High-Income Countries, haben sich die Zahlen doch auf einem stabilen Niveau eingependelt. Das ist einerseits sozusagen dieser guten Verfügbarkeit der HIV-Therapie geschuldet, andererseits aber auch sozusagen der seit einigen Jahren verfügbaren, hocheffektiven Maßnahme einer HIV-PrEP, also einer HIV-Präexpositionsprophylaxe durch die Verabreichung von Medikamenten, die wirklich die Übertragung von HIV sehr, sehr effektiv unterbindet.
Ja, Sie kommen ja auch gerade zurück von der Internationalen AIDS-Konferenz aus München. Da wurde ja, soweit ich das vernommen habe, auch eine neue Form dieser HIV-PrEP vorgestellt. Vielleicht können Sie das hier auch kurz nacherzählen, was diese neue HIV-PrEP bringen kann, welche Vorteile sie hat.
Ja, es gab schon viele Jahre lang eine Verabreichung von HIV-PrEP in Form von einer oralen Einnahme, also Tabletten. Das birgt wiederum in manchen Gruppen der Bevölkerung Schwierigkeiten, Adhärenz, also regelmäßige Einnahme, Mitnahme der Tabletten auf Reisen oder was auch immer. Oder aber auch wiederum, und das bringt das Thema Stigmatisierung und Diskriminierung wieder in den Vordergrund, weil natürlich auch die Einnahme oder das, wenn andere die Tabletten bei einem finden, es kann auch in einer Partnerschaft natürlich ein Problem sein, sozusagen das ein Hindernisgrund ist. In einer Partnerschaft ist es leicht verständlich, wenn sozusagen eine PrEP einnehmen möchte, aber natürlich es da nicht einen eindeutigen Konsens zwischen den beiden Partnern gibt, sozusagen, wie auch immer, dann kann es ein Problem sein. Das heißt, es gibt gewisse Gründe, warum eine orale, also eine PrEP in Form von Tabletteneinnahme Schwierigkeiten bereiten kann oder wo es da Barrieren für eine gute und regelmäßige Einnahme gibt. Und da hat man schon seit Längerem versucht, sozusagen diese Barrieren zu überwinden durch eine Long-Acting, also durch eine Gabe von Medikamenten, die sehr, sehr lange wirken. Und diese Studie, die jetzt in München vorgestellt worden ist, hat sozusagen wirklich ein neues Zeitalter, sage ich mal, eingeleitet, was das Thema Long-Acting bedeutet. Es gab vorher Studien mit 2-monatiger Verabreichung, also einer Verabreichung einer Spritze alle 2 Monate. Und die Studie, die mit sehr, sehr hervorragenden Ergebnissen sozusagen abgeschlossen worden ist, zeigte optimalen Schutz bei der Gabe eines Medikaments nur zweimal im Jahr. Das heißt, man hat eine Subkutanverabreichung alle 6 Monate.
Also eine Spritze.
Eine Spritze. Ein Medikament wird alle 6 Monate subkutan verabreicht. Und das kann ich natürlich auch in ein Zentrum, das kann ich auch wahrscheinlich in mein Leben so einbinden, dass nicht unbedingt mein Partner draufkommt oder was auch immer. Mhm. Wenn ich alle 6 Monate irgendwo einen Termin habe, dann ist das quasi mit allen möglichen sozusagen vereinbar.
Und damit schützt man, also das bekommen Menschen, die schon mit HIV infiziert sind, oder bekommen das Leute, die sich nicht mit HIV infizieren möchten? Nur, dass man das noch einmal festhalten,
dass wie das genau funktioniert. Dass man das noch einmal festhalten. Gut, die Frage. Es ist also eine Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, ich muss mich vor der Exposition mit dem HIV-Virus schützen. Das heißt, ich brauche die Verabreichung des Medikaments vor einem ungeschützten Sexualakt.
Okay? Damit ich mich nicht anstecke.
Damit ich mich nicht anstecke.
Verstehe.
Und das ist das Wichtige. Also es ist eine PrEP, das ist die Kurzform. Mhm. Der medizinische Terminus ist dann Präexpositionsprophylaxe. Und jetzt wieder, um fachlich ganz korrekt zu sein, nachdem es eine PrEP auch als Schutz vor anderen Krankheiten gibt, sollte die Krankheit noch mit erwähnt werden, dann ist es eine HIV-PrEP. Aber sagen wir, der umgangssprachliche Ausdruck normalerweise jetzt für die Verabreichung einer HIV-Präexpositionsprophylaxe ist PrEP. Mhm. Das ist das eine. Wie gesagt, das ist etabliert, das zeigt einen hervorragenden Schutz vor einer HIV-Ansteckung. Mhm. Was man aber jetzt natürlich auch bei einem Podcast über STIs sagen muss, das ist sozusagen, dass die PrEP natürlich auch dazu führen kann, dass vermehrt auf Kondome verzichtet wird.
Natürlich.
Was wiederum das Infektionsrisiko für Syphilis und andere STIs erhöht.
Genau, weil das schützt ja nur vor HIV natürlich.
Genau, ja. Das schützt nur vor HIV. Aber da ist jetzt auch wichtig, dass allein erklärt auch nie den ganzen Anstieg an den STI-Fallzahlen, den Sie eingangs gebracht haben.
Jetzt haben wir uns lange beschäftigt mit HIV. Wollen wir uns jetzt den anderen häufigen STIs zuwenden? Ich habe es jetzt mal rausgegriffen, Syphilis, Tripper und die Chlamydien. Wie sieht denn die Behandlungsfähigkeit dieser Erkrankungen in unseren Breiten aus? Also wie gut lassen sich diese Erkrankungen behandeln? Wie schnell werde ich eine Syphilis, einen Tripper oder auch Chlamydien wieder los, wenn ich mich hier in Österreich mit sowas anstecken sollte?
Also Syphilis und Tripper sind in unseren Breiten üblicherweise mit einer Einmal-Antibiotika-Verabreichung mittels Spritze, meistens in den Gesäßmuskeln, beziehungsweise auch einer einmaligen Infusion, vor allem beim Tripper, gut zu behandeln. Bei einer Behandlung mit Tabletten alleine kann es gehäuft zu einem Therapieversagen kommen. Mhm. Deshalb wird auch diese Therapieform mit Tabletten nicht mehr empfohlen. Bei Chlamydien hingegen werden fast immer nur Tabletten sozusagen empfohlen. Mhm. Und die sind üblicherweise über eine Woche lang einzunehmen. Im Sonderfällen auch ist eine Einnahmedauer von 3 Wochen und mehr erforderlich. Wichtig ist bei all diesen Erkrankungen aber auch, dass die Partnerinnen bzw. der Partner mitbehandelt werden, weil sonst kommt es immer zum sogenannten Ping-Pong-Effekt, mhm, dass sozusagen von einer Partnerin oder Partner also die Erkrankung oder die Infektion, wie wir eingangs erwähnt haben, wieder zurückgegeben wird sozusagen.
Steckt sich also immer wieder an.
Genau, also diese Partner-Mitbehandlung ist wichtig, mhm, und natürlich auch abschließend sozusagen einen sogenannten Test of Cure, dass ich weiß, nach der Behandlung muss ich noch eine gewisse Zeit lang verstreichen lassen und dann einen Test machen, ob quasi diese Episode, diese Erkrankung auch ausgeheilt ist und nicht mehr übertragen werden kann und nicht mehr infektiös ist.
Alles klar. Es klingt jetzt relativ einfach zu behandeln. Eine Einmalgabe mit einer Spritze, kann es auch trotzdem gefährlich werden, so eine Erkrankung, jetzt mit Syphilis, Chlamydien oder Tripper? Oder ist das jetzt relativ harmlos, sage ich jetzt einmal?
Harmlos ist es mal nicht, das kann ich schnell beantworten. Und auf den anderen Teil der Frage einzugehen, ist natürlich zu einer Therapie, vor der Therapie steht die Diagnostik und es steht die Diagnosestellung. Das heißt, nur wenn eine Diagnose gestellt und auch richtig gestellt wird, kann ich mit dieser, wie Sie schon gesagt haben, relativ einfachen Therapie sozusagen die Erkrankung in den allermeisten Fällen auch gut heilen. Wenn sozusagen keine Diagnostik gemacht wird und keine Therapie eingeleitet wird, dann habe ich wiederum mannigfache Probleme, die ich sozusagen haben kann durch eine länger andauernde oder auch chronische Infektion. Und hier gibt es eine Menge von gesundheitlichen Folgen. Und das Problem bei der Diagnostik ist natürlich, dass hauptsächlich anfänglich, wie schon erwähnt, die Symptome nur sehr spärlich sind, gänzlich fehlen können oder auch übersehen oder auch missinterpretiert werden. Das ist oft, haben ja Personen eine eigene Vorstellung von oder Erklärungsmodelle, warum bei ihrem Körper momentan das und das anders ist. Und das Vorhandensein einer Geschlechtskrankheit kommt wahrscheinlich in diesen eigenen Erklärungsmodellen nicht ganz, ganz oben vor,
wenn
irgendwas sozusagen mal unter Anführungszeichen nicht passt in dem Bereich. Zu den schwerwiegenden Komplikationen, die Sie erwähnt haben, also alle drei Krankheiten, Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis, können eben zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Das sind vor allem entzündliche Erkrankungen im Becken und chronische Schmerzen in diesem Bereich zu erwähnen. Und das ist wichtig, sie sind in diesem Bereich bei Infekten, chronischen Infekten im Becken auch eine der Haupt sozusagen oder eine der zahlreichen Ursachen für einen nicht eingetretenen Kinderwunsch oder für eine Nicht- oder Unfruchtbarkeit oder wenn ein Kinderwunsch sozusagen nicht mit Erfolg beschert ist. Zusätzlich kann die Syphilis auch neurologische, also im Nervenbereich verankerte und kardiovaskuläre, also aufs Herz-Kreislauf-System ausstrahlende Probleme machen. Und was ganz wichtig ist, und das ist auch sozusagen, betrifft in erster Linie auch die Syphilis, in weniger häufigen Fällen auch die anderen Erkrankungen. Es kann sozusagen eine Syphilis während der Schwangerschaft auf das ungeborene Kind übertragen werden und dort schwerwiegende Veränderungen auslösen. Und deshalb gilt es auch sozusagen während der Schwangerschaft, diese Erkrankungen rechtzeitig zu diagnostizieren.
Danke. Kommen wir vielleicht gleich mal zu den Beschwerden, die man ernst nehmen sollte. Also Sie haben es eh schon kurz angesprochen, nicht alle Erkrankungen machen typische Beschwerden, aber bei welchen Problemen sollte man denn auf jeden Fall an eine Geschlechtskrankheit denken? Und wohin gehe ich denn dann, um mich testen zu lassen?
Ja, also die Beschwerden, wie gesagt, sind mannigfaltig. Wir haben natürlich beiden Beschwerden häufig im Genitalbereich, Brennen, Jucken oder neu auftretender Ausfluss. Und die Testung ist dann sozusagen abhängig, wo in diesem Bereich die erste Anlaufstelle ist. Das sollte natürlich laut dem Plan des Gesundheitssystems immer die Hausärztin und der Hausarzt sein, kann aber natürlich bei Beschwerden im Genitalbereich, oft auch bei Frauen, ist es die Frauenärztin oder der Frauenarzt. Da wird keiner ein Problem damit haben. Bei Männern ist es ab einem gewissen Alter sozusagen der Urologe, mit dem man vielleicht schon aus anderen Gründen sozusagen im Vorsorgeuntersuchungsbereich irgendwo Kontakte hat. Das ist dann bei jüngeren Männern eher noch selten. Da ist oft der Erstkontakt auch zu einem Urologen. Das hängt ab, wie das Setting ist, wie gut eine Gesprächsführung beim Hausarzt über all diese Themen möglich ist, weil natürlich, wie wir wissen, hausärztliche Praxen sehr häufig unter extremem Zeitdruck arbeiten müssen und damit auch für längere Beratungsgespräche naturgemäß nur eingeschränkt Zeit zur Verfügung steht.
Jetzt wäre das dann der Test quasi bei Beschwerden. Man möchte sich aber eigentlich davor schützen, also ein vorsorglicher Test. Zu welchen Zeitpunkten im Lebenslauf würden Sie denn sowas auf jeden Fall empfehlen, dass ich mich mal testen lasse auf eine mögliche Geschlechtskrankheit? Typischerweise Beziehungswechsel oder also was sind so typische Punkte im Lebenslauf, wo man das tun sollte?
Also wie gesagt, in einer idealen Welt, dann gäbe es eine individuelle Beratung beim Arzt, Ärztin des Vertrauens zum Thema sexuelle Gesundheit. Und das fängt natürlich sozusagen in den Jugendjahren an, mit Beginn der sexuellen Aktivität, setzt sich dann im fortpflanzungsfähigen Alter fort mit Kinderwunsch und den damit im Zusammenhang stehenden nötigen Beratungstätigkeiten. Auch da, also fällt mir als erstes ein, Impfungen vor einer Schwangerschaft oder sowas, die gehören auch hier in das Beratungsspektrum natürlich rein, weil ich möchte für die Frau das Optimale tun, damit ihre Schwangerschaft, aber auch später sozusagen das Neugeborene
und die besten Voraussetzungen,
hat, wo ich mit Impfungen Unterstützung eintreten kann. Aber wenn ich jetzt sage, die ideale Welt ist ein Thema und Sie wollen von mir Antworten haben, wann sozusagen, wenn einer jetzt nicht sozusagen in dieser idealen Welt ärztlich irgendwo verknüpft ist, dann wäre es natürlich, wie sie gesagt hat, vor jeder neuen Beziehung, in der dann bei Sexualakten auf das Kondom verzichtet werden soll. Also das ist mal ein Grundpunkt, weil dann habe ich eine Ausgangssituation und ich hätte sozusagen bei beiden wiederum natürlich die Testung auf die Geschlechtskrankheiten. Und wenn ich sage, zu dem Zeitpunkt habe ich oder hat keiner der beiden eine Geschlechtskrankheit, dann ist sozusagen auch eine
auf der sicheren Seite.
Ein Kondomgebrauch sozusagen nicht unbedingt notwendig, wobei da wissen wir wie immer, es würde eine monogame Beziehung sozusagen voraussetzen, weil sonst gibt es wiederum einen Influx von außen sozusagen. Das wäre das eine. Den Kinderwunsch habe ich schon gesagt, der ist halt wichtig, weil es sozusagen auch eine starke Bedeutung fürs Kind haben kann, wenn ich während der Schwangerschaft gleichzeitig eine sexuell übertragbare Erkrankung habe und sozusagen das geht. Ja, und dann, weil ich schon Monogamie angesprochen habe, wäre es auch natürlich wichtig nach einem Seitensprung sozusagen, weil ich ja mit einem Seitensprung sozusagen von außen her wieder Erkrankungen und mögliche Erreger in diese Zweierbeziehung hineinbringen hätte können.
Jetzt sind wir schon in der Zeit relativ weit fortgeschritten. Ich würde sagen, zum Abschluss würde ich Sie jetzt noch bitten, so als Experte für Geschlechtskrankheiten, als HIV-Experte, was ist denn so Ihr Tipp für, wie man es nennt, safer Sex? Also was sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, um auch gesund aus einem sexuellen Kontakt wieder hervorzugehen?
Beginnen tue ich auch hier wieder mit dem eingangs erwähnten Statement, sexuelle Gesundheit ist sexy. Und das soll auch wirklich die Leute daran denken lassen. Mhm. Wir haben, oder in unserer Zeit ist das Gesundheitssystem sozusagen vor allem durch eine Ressourcenknappheit gezeichnet. Und das ist eine der Hauptprobleme. Und der Mensch kommt da mit seinem Bedürfnis nach einem ganzheitlichen Verständnis. Mhm. Und das umschließt sozusagen, wie ich schon versucht habe zu erwähnen, im Sexualbereich sozusagen den ganzen, also den mehrere Lebensabschnitte ein. Und da kommt sozusagen oft der Patient mit seinen Bedürfnissen oftmals zu kurz. Ein Gespräch mit dem Partner oder auch der Partnerin über Testungen, eventuell auch eine gemeinsame Vorstellung mit dem Partner, Partnerin, bei einem Arzt oder Ärztin oder einer anderen Gesundheitseinrichtung, wie zum Beispiel AIDS-Hilfe Steiermark, vor dem erstmaligen ungeschützten Sex ist hier das Um und Auf. Das heißt, es muss das Vertrauen natürlich da sein und dann natürlich die Bereitschaft, auch über das Thema zu sprechen und auch dann es ins Handeln umzusetzen und wirklich gemeinsam zu einem Beratungs-Testungsprozedere fortzuschreiten. Vieles hier kippt es wieder gleich sozusagen, warum wird es oft nicht gemacht? Es gibt Barrieren von Seiten der Patienten oder der betroffenen Personen selber, oftmals verbunden mit Schamgefühlen und so weiter. Die strukturellen Probleme vom Gesundheitssystem habe ich schon angesprochen, Zeitmangel in kassenabrechnenden Ordinationen. Ja, das heißt, man muss generell dieses Thema quasi breiter versuchen oder in die Breite bringen, wie man heutzutage so schön sagt.
Und offen drüber zu reden. Ne?
Offen drüber zu reden. Man kann Kampagnen machen sozusagen, aber die haben immer nur einen punktuellen, weil eine Kampagne ist für eine gewisse Zielgruppe. Aber na gut, man kann sagen, ich suche mir Zielgruppen raus, werden natürlich Heranwachsende, weil hier soll die Information kommen. Genau. Wenn die Information sozusagen nicht hauptsächlich wieder vom Elternhaus kommt oder von anderen Erziehenden, dann kann man natürlich sozusagen auch über Schule oder andere Strukturen, kann was auch immer sein, wo halt Jugendliche verkehren und aber auch Vertrauen haben sozusagen, dass ich hiermit die Jugendlichen erreiche und damit auch das Sprechen über sexuelle Gesundheit ermögliche. Nicht zuletzt hier, auch dieser Podcast kann
deshalb sind auch wir hier, ja, genau.
Hoffentlich dazu beitragen sozusagen, dass man in diesen Aufklärungsprozess, der natürlich immer nur allmählich geht, sozusagen auch Unterstützungsarbeit leistet. Ja, und auch Ärztinnen und Ärzte müssten trotz aller strukturellen Probleme sozusagen auch das Tabu, oft gibt es ein innerliches Tabu, dieses Tabu überwinden, um ihren Patienten und Patientinnen Raum zu schaffen, in dem diese auch ohne Angst verurteilt zu werden, offen über alles reden können. Mhm. Über Seitensprünge, über Geschlechtskrankheiten, die einmal schon da waren oder was auch immer. Und wenn dieses Tabu sozusagen verschwindet und alle auch offen über Sexualität und die damit verbundenen nötigen Informationen sprechen kann, dann kann sich nachhaltig etwas ändern.
Schönes Schlusswort, aber da haben wir alle noch viel zu tun, oder?
So ist es, aber man muss früh damit beginnen, um sozusagen auch etwas verändern zu können.
Das stimmt. Wir leisten unseren Beitrag hoffentlich in diesem Podcast. Herr Dr. Bernhard Haas, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Unseren Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund.